drauf, dass Gott dir einen Weg aus den Schwierigkeiten zeigt, dass er dich unbeschadet herausbringt? Kommst du zu dem Punkt, wo du in Gottes Souveränität ruhen kannst, wo du ihm wirklich vertraust, mit dem Wissen, dass er den Ausgang bereit hat? Oder wenn du Gott wirklich vertraust, wie geht es dir, wenn du deine finanzielle Situation beobachtest? Vertraust du Gott, dass er dich versorgt? Vertraust du Gott, dass er dich auch bewahrt? Oder befindest du dich mit deinen Gedanken und Sorgen ständig wieder in diesem Kreislauf der Angst um deine Finanzen? Nun, die Tatsache ist die, dass wir alle ausnahmslos auf Gottes Bewahrung angewiesen sind. Ohne Gott würde keiner von uns existieren und ohne Gott und ohne sein kontinuierliches Eingreifen in unser Leben würden wir nicht überleben, weder in geistlicher noch in körperlicher Hinsicht. Wir sind auf Gottes Bewahrung angewiesen. Und bei all unserem Versagen stellen wir uns natürlich die Frage, wie kommt es dazu? Bewahrt uns Gott einfach nicht? Oder gibt es einen anderen Grund? Worin liegt das Problem? Und ein grundlegendes Problem für uns ist die Tatsache, dass der Begriff Vertrauen in Gott zu einem allgemeinen Begriff geworden ist, der als Floskel und leere Worthülse benutzt wird. Und deshalb wird es Zeit, dass wir uns heute ernsthaft damit beschäftigen, was es wirklich heißt, Gott zu vertrauen. Und ich möchte mit euch zusammen anschauen, wie ein Mensch aussieht, der Gott vertraut, der auf Gottes Bewahrung vertraut. Und dazu dürft ihr heute Morgen mit mir Psalm 16 aufschlagen. Psalm 16. Und ich werde uns den ganzen Psalm zu Beginn der Predigt lesen. Ein Miktam von David. Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir. Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen ist all mein Wohlgefallen. Zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nacheilen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher, du bist es, der mein Los festlegt. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen, denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht überlassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun, den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Nun, dieser Psalm ist überschrieben mit dem Titel Miktam. Und ein Miktam kann verstanden werden als ein Denkspruch oder ein einprägsames Lied. Luther hat diesen Titel Miktam mit güldenes Kleinod übersetzt und im heutigen Sprachgebrauch würde das goldenes Schmuckstück heißen. Und was Luther verstanden hat, ist, dass diese Miktame in den Psalmen eine ganz besondere Stellung haben. Ihr Inhalt übertrumpft häufig den anderer Psalmen. Und auch in der Art, wie sie geschrieben sind, können wir sie nicht als typische Loblieder, Klagelieder oder Dankpsalmen betrachten, sondern sie sind ein Inhalt, der in sich ganz speziell ist. Nun, Psalm 16 ist einer der Psalmen, der von Kommentatoren häufig auch als Vertrauenspsalm genannt wird, weil es hierum in diesem Psalm um das Vertrauen an Gott geht. Und nun, wenn wir weiterschauen und uns diesen Psalm anschauen, und wir suchen nach einer Hauptaussage in diesem Psalm. Und häufig müssen wir dann bei den Psalmen entweder am Anfang oder am Ende suchen. Und in diesem Psalm ist es hier gleich am Anfang der Fall, wo David eine kurze Zusammenfassung über das gibt, worum es überhaupt geht. Und so sagt er ja in Vers 1, bewahre mich, o Gott, denn ich berge mich bei dir. Die Schlachter schreibt, denn ich vertraue auf dich. Und genau darum geht es um diesen Psalm. David beschreibt hier diese Erwartungshaltung, dass er Gott ihn bewahrt, weil er auf ihn vertraut. Wir können aus dem Psalm keine außerordentliche Situation sehen. Wir wissen nicht, wo David sich befindet. Wir sehen keinen spezifischen Grund, warum er um Bewahrung betet. Was wir hier aber sehen, ist diese grundsätzliche Herzenshaltung eines Menschen, der Gott vertraut, eines gottesfürchtigen Menschen, der beständig in seinem Leben, in jeder Situation ausruft, bewahre mich, o Gott, der seine Abhängigkeit von Gott ganz deutlich macht. Nun, wir haben eben festgestellt, dass wir alle in unserem Leben auf die Bewahrung Gottes angewiesen sind. Es gibt keinen Bereich, wo wir ohne Gott überleben könnten. Jesus, Gott selbst, ist der Erhalter und der Bewahrer der Welt. Und wenn er nicht seine Hand im Spiel hat, dann fallen wir in Sünde. Dann tun wir nicht seinen Willen. Dann würden wir hilflos vergehen. Wenn er nicht seine Hand im Spiel hat, zerfällt alles. Und mit dieser Sicht geht David an diesen Psalm ran. Mit dieser Sicht schreibt er diesen Psalm, weil er weiß, dass Gott der Bewahrer ist, dem er vertrauen kann und den er um Bewahrung bitten kann. Und nun, David rechnet mit dieser Bewahrung Gottes, weil er sich bei ihm birgt. Und dieses Bergen oder Vertrauen müssen wir wörtlich wie eine Art Zuflucht suchen verstehen. Dieses Bekenntnis von David hier ist nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, ein mündliches Bekenntnis, mit dem er ausdrückt, ich vertraue, dass Gott mich begleitet, der ist schon dabei, was auch immer passiert. Sondern was er hiermit ausdrückt, ist ein aktives Festhalten an diesen Gott, den Bewahrer. Es ist keine Floskel, sondern eine ganz bewusste Aktion, die hier von David ausgeht. Ich klammere mich an dir fest. Ich halte mich an dir fest. Ich suche Zuflucht bei dir und ich erwarte deshalb von dir, dass du mich auch bewahrst. Nun, als ich ein Kind war, hatte ich fürchterliche Angst vor Krankenhäusern. Ich konnte nachts zum Teil nicht einschlafen, weil ich Sorge hatte, mir könnte irgendwann mal ein Unfall passieren, der mich dann in diese schrecklichen, furchterregenden Krankenhäuser befördern würde. Das war ein Albtraum. Nun, ich kam nicht drum herum, dass ich manchmal mit meinen Eltern zu Besuch in so ein Krankenhaus musste. Und was habe ich dann getan? Ich habe mich festgeklammert an meinen Eltern. Ich habe mich versteckt hinter ihnen, weil sie der einzige Ort waren, die einzigen Personen, bei denen ich mich sicher gefühlt habe, in diesem furchterregenden Ort. Und so müssen wir uns das Bild vorstellen, das David hier beschreibt. Ich berge mich bei dir, drücke diese Hoffnung aus, eines Sohnes, der sich an seinem Vater festklammert, weil dieser Vater der einzige Ort ist, wo er die absolute Sicherheit hat. Dieser Vater ist die einzige Sicherheit, die einzige Konstante, der einzige Fels, den er in seinem Leben kennt. Das ist Vertrauen in Gott. Das ist Festklammern, Festhalten an den Einzigen, der wirklich Sicherheit in deinem und in meinem Leben geben kann. Nun denke über dein Leben nach. Beschreibt dieser Vers dein Vertrauen in Gott? Kannst du sagen, Herr, ich halte mich an dir fest, weil ich weiß, du bist der Einzige, der in der Lage ist, mich zu bewahren? Gott möchte, dass du ihm so vertraust. Nun, David nimmt uns in diesem Psalm mit und offenbart einen Einblick in seine Beziehung zu Gott. Und als ein Mensch, der Gott vertraut, zeigt er uns in diesem Psalm 4 Merkmale eines Menschen, der Gott vertraut. 4 Merkmale, die seine Beziehung beschreiben. Und was wir heute lernen werden, ist erstens, dass ein Mensch, der Gott vertraut, Gott liebt. Zweitens, dass ein Mensch, der Gott vertraut, an Gottes Souveränität glaubt. Drittens, ein Mensch, der Gott vertraut, lernt von Gott. Und viertens, ein Mensch, der Gott vertraut, freut sich an Gott. So stellt der Psalm uns es dar. Genau so wird Vertrauen in der Bibel definiert. Und so beschreibt David die Beziehung, die er selbst zu seinem Gott hat. Nun, dass ein Mensch, der Gott vertraut, Gott liebt, zeigt uns David in dem darauffolgenden Vers, in Vers 2, wo er anfängt zu beschreiben: Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Nun, in euren Bibeln könnt ihr feststellen, dass es sich mit dem Begriff Herr um zwei unterschiedliche hebräische Gottesnamen handelt in diesem Vers. Wenn David also sagt, ich habe zum Herrn gesagt, dann ist es in unseren Bibeln häufig in Großbuchstaben geschrieben und deutet auf den hebräischen Gottesnamen Jahwe hin. Jahwe ist der Bundesname Gottes, mit dem Gott sich selbst Mose vorgestellt hat und dem Volk Israel als mächtigen Gott Israels bekannt wurde. Nun, also dieser mächtige Bundesgott Israels, den bezeichnet David nun Adonai, das ist das zweite Herr mit kleinen Buchstaben. Und Adonai hingegen ist ein Begriff, der im israelischen Gebrauch häufig verwendet wurde. Sogar Jakob hat sich seinem Bruder Esau gegenüber Adonai, hat seinem Bruder Esau, hat er Adonai genannt in 1. Mose 33, Vers 8. Es ist also ein Begriff, der die Autorität einer gewissen Person unterstreicht. Also ein Herr über Sklaven war ein Adonai, ein Herr über Völkern ein Adonai, ein Herr über Häusern wurde Adonai genannt. Das heißt, wenn David diesen Begriff benutzt, dann macht er damit deutlich, dass dieser Jahwe, der ganz Israel als heiliger, allmächtiger Gott bekannt wird, sein persönlicher Chef, sein persönlicher Besitzer, sein persönlicher Herr geworden ist. David drückt mit dieser Aussage eine ganz bewusste Unterordnung unter diesen Gott Israels aus, den er aber als seinen persönlichen Herrscher ansieht. Nun fragst du dich vielleicht, ja, aber was hat das denn mit Liebe zu tun? Und die Antwort finden wir dann in der zweiten Zeile von Vers 2. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Es gibt für mich kein Glück außer dir. Was ist das für eine Aussage? Seht ihr, was David hier schreibt? Er sagt, es gibt nichts Gutes, nichts Schönes, nichts Bewundernswertes. Wenn das nicht meine Liebeserklärung ist. Es gibt nichts Gutes außer dir. Und wörtlich steht hier sogar, mein Gutes geht nicht über dich hinaus. Was man dann wieder in zwei Arten verstehen kann. Zum einen erkennt David hier, dass seine eigenen Taten sich nicht im geringsten mit Gott messen lassen. Und zum anderen aber, dass Gott als Person ihm weit, weit überlegen ist. David benennt diesen Gott als seinen Schatz. Und was ihm sonst auch im Leben noch gut erscheinen möge, ist ihm weit, weit unterlegen. Nun stell dir einmal vor, du baust dir in deinem Garten ein kleines Holzhäuschen. Du packst richtig viel Arbeit rein. Du fängst an, eine Zeichnung zu machen, fängst an, Holz zuzuschneiden, dann baust du das kleine Häuschen. Am Ende sieht es dann auch ganz passabel aus und erfüllt seinen Zweck. Jetzt wird dir aber von jemand anderem kostenlos ein Häuschen angeboten, das viel schöner ist, das gleichzeitig noch viel komfortabler ist, viele Räume hat, eine eigene Kücheneinheit, Stromversorgung, alles drum und dran. Und du sagst aber, nee, danke, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Wenn du es direkt vergleichst, ist deine Hütte ein schäbiger Schuppen. Aber du hältst dich daran fest, weil du es ja selber gebaut hast, ist ja dein Ding. Und so ist es doch häufig auch in unserem Leben. Dass all das Gute, was wir in unserem Leben vollbringen, was gut aussieht im ersten Moment, ist gar nichts im Vergleich zu dem, was Gott erbringt. Und wir klammern fest an dem, was wir haben und ignorieren die Gaben Gottes. Doch das ist der Punkt. Genau hier fängt Vertrauen an Gott an. Wenn du erkennst, dass du nicht im geringsten an Gott herankommst, dass er selbst derjenige ist, der alle deine Nöte stillt. Wenn du ihn an erster Stelle in deinem Leben schätzt und ihn als das höchste Gut betrachtest. Da fängt Vertrauen an Gott an. Und so äußert sich dieses Vertrauen zuerst in dieser unerschütterlichen Liebe, die versteht, dass es nichts Besseres als Gott gibt. Und diese Liebe ist dann eine Herzenshaltung, die ihnen im Leben ganz klare Konsequenzen zeigt. Und das macht David deutlich in Vers 3. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen, ist all mein Wohlgefallen. So, die Heiligen sind jene, die abgesondert sind, die ihr Leben bewusst unter die Herrschaft Gottes gestellt haben. Und im Neuen Testament werden jene als Heilige dann bezeichnet, die glauben, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, am Kreuz starb und auch verstand. Und diese Heiligen nun sind es, die David als die Herrlichen, als die Edlen bezeichnet. Also er stellt die Heiligen auf die Stufe von adeligen Menschen. Das sind jene Menschen, die besonders gut gekleidet sind, die einflussreichen Menschen, mit denen man sich abgeben möchte im Leben. Und so sieht David jene, die Gott als ihren persönlichen Herrn akzeptieren. Das sind jene Menschen, mit denen du Beziehungen haben möchtest. Das sind jene Menschen, an deren Leben du teilhaben möchtest. Das sind jene Menschen, mit die du bewunderst. Und es sind jene Menschen, denen du nacheiferst in deinem Leben. Und während die Welt nach dem äußerlichen Glanz strebt, dann ist der Mensch, der Gott vertraut, in der Lage, die wahren Inhalte eines Menschen zu erkennen. Er weiß, was er an einer Person hat, die Gott fürchtet. Er weiß, was er an einer Person hat, die auch Gott vertraut, so wie er es tut. Und der erste Johannesbrief unterstreicht diesen Fakt für uns, dass die Liebe zu den Geschwistern im Glauben fundamental ist und ein grundlegendes Merkmal eines Christen ist. Im 1. Johannes 2, Vers 9 bis 10 heißt es, wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Und so macht Johannes deutlich, und David unterstreicht es im Psalm 16, dass es unmöglich ist, Gott zu lieben und sich von der Gemeinde abzuwenden. Es ist unmöglich, Gott zu lieben und Christen zu verachten. Liebe Gottes, Liebe zu Gott, resultiert notwendigerweise in einer Liebe zu allen, die Gott ebenfalls lieben. Alles andere ist nicht möglich, es funktioniert nicht. Es sind nur leere Worte, wenn jemand sagt, er hält Liebe Gott, liebt aber nicht andere Geschwister. Nun, die Liebe zu den Heiligen, die Liebe zu Gott und zu den Heiligen zeigt sich aber auch in einer Distanzierung zur Sünde. Und das sehen wir in Vers 4 von Psalm 16. Dort schreibt David, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Und er spricht hier von Menschen, die keinen Gott haben, zu dem sie rufen können, bewahre mich. Die haben keinen Gott, an dem sie sich festhalten können und bei dem sie sicher sind. Stattdessen sehen wir hier eine Haltung von Eile. Sie rennen diesem Gott hinterher, weil sie ständig in Angst sind und Stress sind, herauszufinden, was dieser Gott eigentlich von ihnen möchte. Und deshalb vermehren sich ihre Sorgen auch. Und David fährt dann fort und sagt, ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Nun, Israel kannte zwar Trankopfer, doch wenn er hier von Trankopfern aus Blut spricht, dann sind damit Trankopfer gemeint, die nur beim Götzendienst eingesetzt wurden. Das sind diese Opfer, mit denen David nichts zu tun haben will. Er wird dieses Opfer nicht ausgießen, sondern distanziert sich hier deutlich davon. Und deutlicher, wie er das ausdrückt, kann man sich gar nicht distanzieren. Ich werde ihren Namen nicht einmal auf meine Lippe nehmen. Und wenn wir auch heute nicht mehr solch einen Götzenkult sehen, wie David ihn erleben musste, so haben wir selbst heute Götzendienst in anderer Art vor Augen. Der Mensch kann nicht leben, ohne irgendetwas anzubeten. Und wenn es nicht zuletzt sein eigenes Ich ist. Doch keine dieser Götzen heutzutage kann unseren allmächtigen Gott ersetzen, dem man bedingungslos vertrauen kann. Und wenn du ein Mensch bist, der Gott vertraut, dann schließt du dich dieser Haltung, die David zeigt, an. Dann praktizierst du eine Liebe zu deinen Geschwistern. Und dann mahnt dich die Liebe zu Gott, dich von Sünde zu distanzieren. Und wenn immer du Menschen siehst, die die Gebote Gottes bewusst brechen, dann ist es dein Ziel, dich davon bewusst zu distanzieren, weil du nicht als einer gesehen werden möchtest, der Teil davon ist. Ein Mensch, der Gott vertraut, zeigt aber auch noch eine eigene, zweite Eigenschaft nebst der Liebe zu Gott. Und das ist, dass er an Gottes Souveränität glaubt. Ein Mensch, der Gott vertraut, glaubt Gottes Souveränität. Er ist von dieser ständigen Gewissheit begleitet, die David in Vers 5 deutlich macht. Der Herr ist das Teil meines Erbes und mein Becher. David spricht hier von einem Erbe, das ihm zugeteilt wurde. Und so wie damals dem Volk Israel von dem Land Kanaan ein Erbe zugewiesen wurde, so bezeichnet David hier den Herrn selbst als das ihm zugewiesene Erbe. Sehen wir, was David hier macht? Er sagt, der Herr ist mein, er gehört mir. Er ist derjenige, der mir zugeteilt wurde. Und als nächstes geht er weiter und bezeichnet den Herrn als seinen Becher. Und das ist ein Begriff, den wir mehrfach in der Bibel sehen. Jesus selbst hat gebetet, dass der Vater den Kelch an ihm vorübergehen lassen möchte. Im Psalm 23 kennen wir den Ausdruck, mein Becher fließt über. Und im Psalm 11, Vers 6 ist eine Stelle, die ich kurz lese. Dort heißt es, er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Und in dieser Stelle deutet der Becher auf Gericht hin. Und so sehen wir, dass durchwegs durch die Bibel und vor allem im Alten Testament der Becher ein Begriff wurde, der Gottes Einfluss im Leben eines Menschen gezeigt hat. Und David sagt hier nun nicht nur, spricht hier nicht nur über den Inhalt des Bechers, der Segen ist oder der Gericht ist, sondern er bezeichnet den Becher selbst als das, was Gutes für ihn bedeutet. Sein Becher ist Gott allein. Und damit sieht David den Verlauf seines Lebens im Herrn selbst gegründet. Er sagt sozusagen, der Herr ist mein Schicksal. Und während er also jene beobachtet, die ihren Göttern nacheilen, die in dieser Sorge und Angst leben, ihnen zufriedenzustellen, ist David hier in dieser Gewissheit zur Ruhe gekommen, dass sein Gott alles in der Hand hat. Und so schreibt er dann auch weiter, du bist es, der mein Los festlegt. Was David hier sagt, ist, du hältst meine Löse. Und da sprechen wir von dieser tiefen Gewissheit, die sehen wir hier schon wieder, die David hat, dass er sich in Gottes Hand geborgen sieht. Er weiß, dass der Herr, der souveräne Herrscher über allem steht, dass dieser sich nicht beirren lässt, dass er die Lose in der Hand hat und den Ausgang aller Dinge weiß. Gott ist es, der die Dinge für David lenkt. Und so ist auch ein Mensch, der Gott vertraut, ein Mensch, der sich keine Sorgen mehr zu machen braucht. Wenn du Gott vertraust, wie David es tut, dann kannst du auch von dem Herrn als deinem Erbe sprechen. Dann kannst du auch den Herrn als deinen Besitz sehen. Und dann siehst du die Souveränität Gottes während deinem ganzen Leben am Werk. Und so gibt es nichts, das den Augen des Herrn entgeht. Es gibt nichts, das außerhalb seiner Kontrolle passiert. Diese tiefe Gewissheit, dass Gott alles in der Hand hat, begleitet den Menschen, der Gott vertraut. Und Jerry Bridges schreibt dazu in seinem Buch, die Überzeugung, dass Gott in allem, was unser Leben betrifft, souverän ist, ist entscheidend für unser Vertrauen in ihn. Wenn es auch nur ein einziges Ereignis im ganzen Universum gibt, das außerhalb seiner souveränen Herrschaft geschehen kann, können wir ihm nicht voll und ganz vertrauen. Seine Liebe mag grenzenlos sein. Wenn jedoch seine Macht begrenzt ist und sein Plan vereitelt werden kann, können wir ihm nicht vertrauen. Wenn wir an Gottes Souveränität zweifeln, dann steht unser ganzes Vertrauen an Gott auf wackeligem Boden. Deshalb glaubst du daran in deinem Leben, dass er alles in seiner Hand hat? David fährt nun fort in Vers 6. Die Messschnüre sind mir gefallen auf liebliches Land. Ja, mein Erbteil gefällt mir. Messschnüre wurden genutzt, um Land auszumessen, um es danach per Los zu verteilen. Und es ist wieder ein Bild, das uns an die Situation in Kanaan erinnert. Und David freut sich hier jetzt über das Los, das er empfangen hat, weil er sich bewusst ist, dass Gott selbst die Schnüre in der Hand hat, dass Gott selbst sein Erbe bestimmt hat und dass Gott selbst den Ausgang der Lose überblickt und gesteuert hat, von Anfang bis Ende. Und so sieht David sein Leben als einen großen Segen an, weil er weiß, dass der Herr ihn ideal versorgt und sich treu um alles kümmert. Und diese Gewissheit, dass Gott alles zum Guten lenkt, stützt sich dann auch auf die vergangene Erfahrung, die David erlebt hat. Wenn er nämlich zurückblickt, dann sieht er Gottes mächtige Hand in seinem Leben, die alles zum Guten gelenkt hat. Warum sollte er einem solchen Gott nicht vertrauen? Und diese Aussagen, die David hier macht, die kann jeder Christ auf sich selbst beziehen. Wenn du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gefunden hast, dann nennst du Gott selbst dein Erbteil, deinen Besitz. Dann ist Gott selbst dein Becher, derjenige, der den Ablauf deines Lebens bestimmt, der alles im Griff hat, der alles unter Kontrolle hat, der gut ist und dessen Plan besser ist als alles, was du dir je hättest ausmalen können. Und so kann jeder Christ, nachdem er die wunderbare Errettung erfahren hat durch Jesus Christus, von sich sagen, die Messschnüre sind mir in liebliche Gegenden gefallen. Und Leute, manchmal müssen wir diese Psalmen lesen, damit wir uns erinnern, wie gut es uns eigentlich geht. Denn wie schnell jammern wir, wie schnell klagen wir. Und der Herr muss uns die Augen wieder öffnen. Die Messschnüre sind mir in liebliche Gegenden gefallen. Unser Herr hat unerschöpflichen Segen für seine Kinder bereit. Und das ist die Gewissheit, mit der ein Mensch, der Gott vertraut, durchs Leben geht. Und wenn du Gott wirklich vertraust, dann lässt du nicht nach in dieser Gewissheit, dass er dein Besitz ist, dass er seinen Einfluss in deinem Leben hat und dass er dich gnädig geführt hat bis zu diesem Punkt. Nichts passiert außerhalb seines Machtbereichs. Nun haben wir diese zwei Eigenschaften gesehen, eines Menschen, der Gott vertraut. Zum einen die Liebe zu Gott und zum anderen der Glaube an die Souveränität Gottes. Und diese zwei Eigenschaften führen uns nun zum dritten Merkmal, dass ein Mensch, der Gott vertraut, von Gott lernt. Dort lesen wir in Vers 7, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. David zeichnet sich hier aus als ein Mensch, der sich von Gott belehren lässt. Und wenn du Gott wirklich vertraust und wenn du mit seiner Bewahrung rechnen möchtest, dann folgst du auch seinem Rat und dann tust du auch, was er von dir möchte. Und David lobt hier diesen Gott, der ihn berät. Und er kann ihn loben, weil er sich Rat sucht bei diesem Gott, bei dem allwissenden Gott. Und wenn er dann daraufhin sagt, dass sein Inneres ihn in der Nacht ermahnt, oder das Hebräische nutzt den Begriff Nieren, gemeint ist das Herz, das Innere, dass es ihn ermahnt, dann ist es, weil er so durch und durch mit den Ratschlüssen Gottes beschäftigt ist. David schrieb selbst im Psalm 119, Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Das heißt, ständige Beschäftigung mit dem Wort Gottes eicht dein Inneres auf den Willen Gottes. Und du fängst dann an, in diesen Linien der Schrift zu denken. Und du erlebst, wie die Schrift dich im Leben korrigiert. Und diesem Gott nun, der sich geoffenbart hat, der dich nicht im Dunkeln lässt, der dir Rat gibt durch sein Wort, diesem Gott gebührt aller Lob. Nun, dabei bleibt es aber nicht, sondern wie ein Lehrling auf die Hände seines Meisters schaut, so schreibt David in Vers 8, ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und was er hier sagt, ist, ja, ich habe den Herrn vor mich hingestellt. Das ist eine bewusste Aktion wieder, die David vollbringt. Er hat ihn in einer beständigen Art und Weise vor Augen. Er stellt ihn regelmäßig vor sich hin. Er hat ihn zu seiner Rechten, damit er nicht wankt. Und es wird dir nicht gelingen, Gottes Willen zu erfüllen, wenn du deine eigenen Wege gehst. Das gelingt dir nur, wenn du auf den Herrn schaust, wenn du deine Kraft in ihm suchst und nicht in dir. Und das ist etwas, das auch im Neuen Testament immer wieder betont wird. So musste selbst Paulus zu Timotheus schreiben: Halte im Gedächtnis Jesus Christus. Blicke auf ihn, verliere ihn nicht aus den Augen. Und im Hebräerbrief, in Hebräer 12, Vers 1 bis 2, wird uns diese Sache noch einmal verdeutlicht und vertieft. Dort heißt es: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was der Hebräerbriefschreiber hier befiehlt, das ist die Praxis, die David uns hier beschreibt. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Von der Sünde wegschauen, hin auf diesen Gott, auf den Erlöser. Und der Blick auf ihn ist es, der dich vor Sünde bewahrt. Er allein kann dich beschützen. Er allein gibt Festigkeit und Beständigkeit, die du nur dann behalten kannst, wenn Gott selbst das Zentrum in deinem Leben ist. Wenn er nicht konstant an deiner Seite ist, dann wirst du fallen. Und er ist der Einzige, der dich auf der Spur behält, der dir hilft, seinen Willen zu vollbringen und der dir hilft, ein Leben zu führen, das seinem Wort entspricht. Wenn du Gott wirklich vertraust, dann zeichnest du dich durch Belehrbarkeit aus. Dann ist die Schrift, die Bibel, dein Ratgeber. Dann wird die Schrift dein Freund, mit dem du Zeit verbringen willst, um die Wahrheiten zu verinnerlichen und zu bewahren. Und weil du dann danach strebst, in der Beziehung zu Gott zu wachsen, damit du seinen Willen tust und ihn beständig vor Augen hast. Denn alles, was du brauchst, ist er. Er ist genug, um dich zu bewahren. Er ist genug, um dich zu belehren. Er ist auch genug, um das Zentrum deines Lebens zu sein. Mehr brauchst du nicht. Nun haben wir diese drei Merkmale gesehen, eines Menschen, der Gott vertraut. Und wir kommen nun zum vierten. Ein Mensch, der Gott vertraut, freut sich an Gott. Dazu lesen wir in Vers 9: Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. David schreibt hier: Mein Herz ist innerlich froh, meine Seele frohlockt, ist ein Springen, ein Jubeln, ein Schreien, ein Zustand, der nicht nur einen inneren Frieden beschreibt, sondern das beschreibt eine Seele, die förmlich platzt vor Freude. So sehr freut sich ein Mensch, der Gott vertraut. Und der Grund dieser Freude, der liegt in der Zuversicht, die David hat über die Zukunft. Denn wir lesen in Vers 9, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. David ist sich seiner ewigen Errettung bewusst und er drückt hier diese Hoffnung aus, dass er dem Scheol, das ist das Totenreich, nicht überlassen sein wird. Nun, wir wissen, dass David starb nach einem erfüllten Leben, wie jeder Mensch stirbt. Nur, er hat diese Gewissheit mitgenommen, dass er in Ewigkeit nicht verloren gehen wird und eine Auferstehung erleben wird. Und er hat in diesem Sinne zu seiner Zeit schon vorausschauend auf die Auferstehung Christi geschaut. Wenn er dann sagt, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sieht. Nun, der Begriff Frommer könnte auch mit Heiliger übersetzt werden und ist ein Begriff, der deutlich macht, dass David hier nicht mehr von sich selber, sondern von einem anderen spricht. Und Petrus gibt uns mehr Klarheit in diese Stelle. in seiner Predigt, die er an Pfingsten hielt, in Jerusalem. Und dazu lesen wir in Apostelgeschichte 2, ab Vers 25. Ihr mögt die Stelle vielleicht mal mit mir aufschlagen. In Apostelgeschichte 2, Vers 25. Dort nutzt Petrus Psalm 16, um vor den Heiden zu bekennen, wer Christus ist und was er getan hat. Apostelgeschichte 2, Vers 25. Denn David sagt über ihn: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan, Wege des Lebens, du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. So, was sehen wir hier? David wusste schon zu der Zeit, als er den Psalm geschrieben hat, dass aus seiner Linie die Königsherrschaft bestehen würde, dass Christus durch ihn kommen würde. Und er wusste auch schon, dass Christus auferstehen würde. Denn ohne diese Auferstehung Christi gäbe es heute kein Heil. Ohne Auferstehung Christi würden wir nicht hier sein und ihn anbeten. Und das hat David schon verstanden. Und mehr noch, hunderte Jahre bevor Christus überhaupt auferstanden ist, schöpft David Hoffnung aus dieser Tatsache, dass Christus den Tod besiegen wird. Seine Hoffnung besteht darin, dass der Tod durch Christus besiegt wird. Es gründet sich in Christus. Auch wenn David bis anhin von eigenen Erfahrungen in diesem Psalm beschrieben hat, so wird in diesen Versen deutlich, dass er ganz deutlich auf Christus zielt. Und wenn wir uns fragen, wie kann ich denn all das umsetzen? Wie kann ich Gott vor Augen haben? Dann gibt uns das Neue Testament hier die Antwort. Schau auf Christus, der hat es gelebt. Denn Jesus hatte auf dieser Erde den Vater ständig vor Augen. Er lebte auch in dieser Freude, die David hier beschreibt. Und er hat am Ende an seinem Leib die Überwindung des Todes erlebt. Sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen, sondern wurde auferweckt. Und Jesus ging auch diesen Weg des Lebens, von dem David in Vers 11 hinweist. In Sprüche 15, Vers 24 schreibt der Schreiber: Der Weg des Lebens geht für den Einsichtigen nach oben, damit er dem Scheol unten entgeht. Nun, der Weg des ewigen Lebens, den zeigt Gott uns selbst. Und Jesus selbst ist diesen Weg gegangen und Jesus selbst ist dieser Weg, der zum Leben führt. Nun, wenn David auch nicht das volle Ausmaß von diesem Psalm in seinem eigenen Leib erlebt hat und wenn er auch nicht in voller Klarheit sehen konnte, wie sich das Ganze ausgespielt hat, so hat er doch diese Gewissheit, dass seine Seele das Totenreich nicht sehen wird, dass er ewiges Leben hat, dass er in Ewigkeit bei dem Herrn sein wird. Und so endet David den Psalm mit den Worten: Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Die Fülle aller Freude ist in Gottes Gegenwart. Und wenn David von Fülle schreibt, dann ist auch Fülle gemeint. Ein Glas, das voll ist, kann man nicht noch voller machen. Mehr gibt es nicht. Gottes Gegenwart ist die absolute, unübertreffliche Fülle der Freuden. Mehr kannst du nicht haben. Bist du dir dessen bewusst? Bist du dir dessen bewusst, was für eine Freude auf dich wartet? Und C.S. Lewis, ein Autor, der vor allem für die Narnia-Chroniken bekannt wurde, sagt in einer seiner Predigten als Beobachtung über die Menschheit: Wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Gott hat die Fülle von Freuden. Und trotzdem suchen wir noch nach Erfolg, nach Anerkennung bei anderen, nach Glück auf dieser Welt. Und wir glauben der Lüge der Welt auch noch, dass Gesundheit das Wichtigste ist. Weil wir nicht begreifen, dass dieser Gott unser Gott ist. Dass dieser Gott seinen Sohn nicht verschont hat, damit wir diese Freude, von der David hier beschreibt, erleben können an uns selbst. Und Jesus selbst hat von dieser Freude gesprochen in Johannes 17, Vers 13, im hohepriesterlichen Gebet. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Jesus möchte, dass du dich an ihm freust. Das ist sein Wille für dich. Und wir spielen wie ein unwissendes Kind im Elendsviertel, weil wir das Angebot der Ferien im Meer nicht sehen, nicht begreifen, nicht wahrhaben wollen. Christus bietet uns Freude in Fülle. Ist das nicht wunderbar? Freude in Fülle. Es gibt ein englisches Lied, eine Vertonung von Psalm 16, die Anna und ich sehr lieben, die uns wichtig geworden ist. Und im Refrain wird diese Zeile immer wieder wiederholt. In deiner Gegenwart, da ist die Fülle von Freude. Und wir lieben das Lied so sehr, weil auch wir uns ständig daran erinnern müssen, dass nur bei Gott die Fülle der Freude ist. Wenn wir unsere Freude suchen, dann nur bei Gott. Wir finden sie nirgendwo anders. Und deshalb auch für dich, wenn dir Freude fehlt, dann geh zu Christus. Er gibt sie dir in Fülle. Und wenn du dann einst vor ihm stehst, wenn du einst vor seinem Thron stehst, rein, weg von der Sünde, und dann wirst du vor Staunen und Jubeln, da wirst du nicht mehr rauskommen. Denn so wie David hier beschreibt, so ist alles in der Gegenwart vor Gott. Alles von schöner, angenehmer Natur, alles ist freudig, alles ist schön. Keine Tränen, kein Leid, nur Jubel, nur Freude vor dem Thron Gottes in Ewigkeit. Und wir haben eine solch wunderbare Zukunft vor uns, die der Mensch, der Gott vertraut, begreift. Und aus dieser Freude zehrt der Mensch, der Gott vertraut, selbst schon in diesem Leben, weil er diese ewige Dimension nicht aus den Augen verliert. Das Leben mag momentan schwierig erscheinen. Es mögen Nöte, Ängste dich bedrängen. Du magst immer wieder auf Gottes Bewahrung angewiesen sein. Doch Gott wird dich in Ewigkeit bewahren. Er wird dich in Ewigkeit durchtragen. Und er wird dich in Ewigkeit mit allem überschütten, was du dir heute noch gar nicht vorstellen kannst. Darum geht es und verliere das nicht aus den Augen. Wir müssen verstehen, dass wenn ich Gott um Bewahrung bitte, dann funktioniert er nicht wie ein Automat, wo ich hingehe und mal eben eine Münze reinschmeiße und einen Knopf drücke. Gott ist ein Vater, der dich und mich behandelt wie sein Kind. Und der erwartet von dir, dass du dich an ihm festhältst, dass du dich an ihm festklammerst. Und dass du diese Beziehung zu ihm nährst und lebst, in Liebe zu ihm, in Glaube an seine Souveränität, in Belehrbarkeit durch ihn und Freude an ihm. Und durch diese Eigenschaften beweist du dann, dass du Gott wirklich vertraust, dass du ihm wirklich alle Dinge in seine Hand gibst. Und dass du dich ihm ergibst und dass du ihn als einzige Sicherheit in deinem Leben siehst. Vertrauen hat eine viel tiefer gehende Bedeutung als nur ein bloßes Lippenbekenntnis. Vertrauen ist mehr als nur eine Floskel. Und wieder, wenn du nach Beispielen suchst, die dieses Vertrauen an Gott gelebt haben, dann schau dir Jesus an, der diesen Psalm durch und durch in seinem Leben praktiziert hat. Wie er seine Liebe zum Vater pflegte. Wie er in den Versuchungen standhielt. Und in der Gewissheit um die Souveränität Gottes niemals aufgab. Wie er dem Willen seines Vaters folgte und sich selbstlos hingab. Wie er ihn permanent vor Augen behielt, bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Sein Fleisch hat die Verwesung nicht gesehen. Er stand auf aus den Toten, um dich zu erlösen. und uns den Zugang zum Vater zu schaffen und uns Anteil haben zu lassen an dieser unfassbar großen Freude, die nur er in seiner Gegenwart hat. Es ist dieser Gott, dieser Jesus, der dein unerschütterliches Vertrauen verdient. Der es verdient, dass du ihn über alles liebst. Dass du diese Liebe auch zeigst in der Gegenwart von anderen Heiligen. Dass du dich gegründet weißt in dieser Gewissheit, dass er dein Schicksal ist, dass er alles in seiner Hand hat. Dass du dich belehren lässt und dass du dann auch in dieser ewigen Freude teilhast, die nur er dir gibt. Das ist Vertrauen, von dem David hier spricht. Und das ist Vertrauen, das auch du heute noch in diesen allmächtigen, allwissenden Gott haben kannst. Und dieses Vertrauen lässt dich dann getrost mit David das Gebet aussprechen. Bewahre mich, o Gott. Der Herr wird dein Gebet erhören. Vielleicht nicht immer so, wie du dir das vorstellst, aber er antwortet denen, die ihn vertrauen, und er hilft all jenen, die sich ihm unterordnen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für dein Wort und wir sind dir so dankbar, dass du uns nicht im Dunkeln stehen lässt, Herr. Wir danken dir, dass du dich selbst offenbart hast, dass du uns zeigst, wer du bist, was du von uns möchtest. Dass du uns auch gezeigt hast, was es heißt, eine Beziehung mit dir zu haben. Dass du dieser Gott bist, zu dem wir ausrufen können, bewahre mich, und von dem wir wissen dürfen, dass er uns auch hören wird. Dass du dieser Gott bist, der alles in seiner Hand hat, dem wir vertrauen können, von Herzen. Herr, und ich bitte dich an diesem Morgen, dass dieses Wort an uns wirkt. Dass wir nicht weglaufen von diesem Sonntag ohne Veränderung. Sondern Herr, dass wir lernen, uns mehr und mehr in deine souveräne Hand zu werfen und dir zu vertrauen, dass du alles zum Guten lenkst. Amen.